Wenn uns der schwere Messing-Gong zum Beginn einer GameStar-Redaktionskonferenz ruft, ziehen wir uns zurück in den alten Turmsaal des Verlagsgebäudes und lassen uns im Fackelschein nieder an der kreisrunden Tafel von unebenem Eichenholz, umgeben von den Marmorbüsten früherer Chefredakteure und den Ölgemälden ihrer Heldentaten. Und wie wir da so zusammensitzen, schweifen unsere weltschweren Debatten fast zwangsläufig ab zu Themen, an die wir zunächst gar nicht gedacht hätten, nämlich von Heft- und Organisationsplänen hin zu Blut und Gedärmen? Kein Witz, als wir vor wenigen Tagen über den Plänen für kommende GameStar-Hefte und Plus-Inhalte gebrütet haben, kam das Gespräch auf indizierte Spiele und von dort auf das Thema Gewalt, weil es ja sogar schon Spiele in der GameStar-Geschichte gab, denen wir wegen ihrer Gewaltdarstellung eine Wertung verweigert haben. Darüber können wir heute sprechen, vor allem aber sprechen wir darüber, welche Rolle Gewalt für uns in Spielen einnimmt, warum Spiele Gewaltdarstellung brauchen, was uns daran fasziniert, was es uns persönlich bringt oder wann es uns zu viel wird und so weiter. Mein Name ist Michael Graf und ich habe mich als Industrievertreter jahrelang für Blut und Morde in Spielen eingesetzt. Das war ein Insider für unsere ältere Hörerschaft. Mir zur Seite stehen die stets friedfertige Kollegin, die sich bestimmt nur versehentlich hier in unserem Podcast-Aufnahmetool Brutalopetzi genannt hat. Hallo Petra Schmidt.
Hallo.
Und der Kollege, der sich aus den gewaltverseuchten Straßen Hessens in den Redaktionsolymp emporgekämpft hat. Hallo, Peter Bartke.
Hallo, ihr!
Das war ein brutales, ein gewaltsames Hallo. Ja. Ja. Ich muss direkt zum Anfang gestehen, ich habe gelogen, weil die Konferenzen finden natürlich momentan gar nicht im Turmzimmer statt, sondern digital aus Pandemiegründen, ist klar. Und wie immer zum Beginn eines Podcasts, unser Werbepitch. Dieser Podcast wird euch präsentiert von GameStar Plus, wo es nicht nur exklusive Artikel, Videos und Guides gibt, sondern auch doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede zweite Folge für GameStar Plus erscheint. Außerdem haben wir jeden Monat ein kostenloses Gratis-Spiel, ja, kostenlos gratis, beides, ja, von unserem Partner GamesPlanet, nämlich aktuell das überhaupt nicht gewalthaltige und brutale Seasons After Fall, einen wunderschönen Plattformer, ist aber ein Plattformer, weil es spielt im Wald, hat damals von der GameStar 81 Punkte bekommen. Was denn?
Nix.
Was lacht ihr jetzt?
Schon gut.
Hab ich einen Fehler gemacht?
Alles cool.
Man spielt darin so einen kleinen Fuchs, hüpft rum, rettet den Wald und ein wunderschönes Spiel, aber für heute natürlich an unserem Thema vorbei, weil es geht um Gewalt. Und eins der Spiele, dem wir tatsächlich damals wegen seiner Gewaltdarstellung keine Wertung gegeben haben, bei GameStar, ist Aliens vs. Predator 2 gewesen.
Ja.
2001 war das. Und ich kann mich erinnern, dass noch vor gar nicht unkurzer Zeit hatte mich auch jemand im GameStar-Forum oder in den Kommentaren, ich glaube, im Forum war es, darauf angesprochen, wie wir denn heute dazu stehen würden, dass wir damals diesem Spiel keine Wertung gegeben hätten. Und Petra, du warst dabei.
Ja, ich war dabei.
Woran lag's? Wie war das damals?
In Aliens vs. Predator 2 spielt man ja die Marines, den Predator, wie man so schön sagt, und die Aliens. Und als Alien in der Alien-Kampagne musste man dann aus dem kleinen Alien-Vieh was Größeres zu schaffen, musste man dann eben auch Leute besetzen, wenn ich mich recht erinnere. Und es gab Kopfbisse. Und die Kopfbisse waren, glaube ich, das entscheidende Kriterium, warum wir damals gesagt haben, nee, das geht jetzt zu weit. Das ist allerdings in der Historie, muss man das sehen. Wir haben vorher auch schon Spielen die Wertung verweigert, aus ähnlichen Gründen, eben aus Gewaltgründen. Wo wir gesagt haben, das bringt dem Spiel jetzt nichts und das ist nur Effekthascherei, die uns zuwider ist. Und es war eine Mischung aus, wir haben das damals wirklich so gedacht, und einem vorauseilenden Gehorsam, glaube ich, gegenüber der Indizierungsinstitution BPJS damals noch oder BPJM damals noch. Ich verwechsel das immer. Spielegefährdende Medien ist es es heute, genau, und Spiel und Schriften, genau. Und das war so eine Mischung, glaube ich, aus beidem, dass wir damals gesagt haben, ah nee, wir finden das jetzt nicht so geil und die anderen, und damit meine ich eben die Indizierungsbehörde, die findet das bestimmt auch nicht so geil. Und deswegen haben wir damals einfach Wertungen verweigert. Aliens versus Predator, sage ich jetzt schon wieder. Predator 2 war ja nur eines von mehreren, wie schon gesagt. Das andere zum Beispiel, an das ich mich erinnere, war Messiah. Und wenn ich daran denke, da würde ich auch heute noch sagen, so, was für ein Dreck. Also aus diversen Gründen, aber auch wegen der zügellosen und bescheuerten Gewalt, die darin vorkommt.
Ja, Messiah ist ja sowieso, hat ja einen Rekord aufgestellt, weil wir es zweimal nicht bewertet haben bei der GameStar im Testbereich. Nämlich einmal beim ersten Mal, weil es so verbuggt war, dass ein Drittel der Levels nicht funktioniert hat, haben wir gesagt, dann können wir es nicht bewerten. Und dann kam eine neue Testversion und die haben wir dann aber auch nicht bewertet, weil es so brutal ist oder so sinnlos brutal ist auch. Ich muss gestehen, ich kenne Messiah nicht. Ich weiß nicht, was daran so schlimm war. Da spielt man ja ein Engelchen, ja, so, was in die Körper von Leuten schlüpft, um sie dann fernzusteuern. Das ist doch was Nettes.
Ja, das ist was Nettes. Oder auch nicht, weil natürlich, um an das Ziel des jeweiligen Levels zu kommen, musste man häufig schlimme Dinge mit diesen Menschen machen. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Szene, da musste man auf so eine Maschine klettern. Also man musste halt diesen Menschen besetzen. Der musste dann auf so eine Maschine klettern und dann in so einen Fleischwolf stürzen. Also man musste diesen Menschen in diesen Fleischwolf stürzen. Der wurde dann zerschreddert. Dann füllte sich ein Eimer mit Blut und das Gewicht hat, glaube ich, die nächste Tür geöffnet. Irgendwie so war es gewesen. Und ich habe das gespielt und dachte so, was für ein widerlicher Schmutz ist denn das?
Ja, ist auch gutes Leveldesign. Mhm. Ist einfach logisches und sinnvolles Leveldesign, weil wer kennt es nicht, ja, wenn du daheim die Haustür aufmachen möchtest, erstmal jemanden schreddern, dann muss ich da einmal mit Blut füllen. Ach, ist immer,
ja, also falls ich mich falsch erinnern sollte, vielleicht musste man dem Menschen auch, weiß ich nicht, einen Blumenstrauß binden lassen oder sowas. Bitte in die Kommentare und mich korrigieren. Aber ich glaube, das war tatsächlich so ein Fleischwolf, in den man den reinwerfen musste. Und das hat mich total angewidert. Tester war, glaube ich, damals Christian hauptverantwortlich, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, der Christian Schmidt. Der Christian Schmidt. Es ist ja bei Aliens vs. Predator, muss man dazu sagen, das Spiel ist ja heute in der deutschen Version ab 16 Jahren freigegeben, wie Messiah auch. Also sind Spiele, die dann, bei Messiah weiß ich gar nicht, was da gecuttet wurde. Bei Aliens vs. Predator 2 haben sie in der deutschen Version so gut wie alles entfernt, was an Gewalt erinnert, aber auch nicht alles, also nicht restlos. Also alles, was irgendwie Splatter, da konnte man ja noch am Boden liegende Leichen zerlegen, das wurde rausgenommen damals. Dieser Kopfbiss ist noch drin, damit stellt man als Alien ja Lebensenergie her. Genau. Aber der Kopf bleibt dran, wo man sich auch so
richtig, fragt. Genau. Nee, in der Originalversion war das dann hinterher nur noch so ein Stumpfen oder so. Ja,
genau. Aber da fragst du dich auch, warum, was mache ich denn dann eigentlich als Alien? Einfach am Kopf nuckeln und dann habe ich mehr Lebensenergie oder so.
Ja. Das also, ist ja, genau. Gedankenvampire.
Ja. Ich werfe nur ein Wort ein. Habt ihr schon mal über Gedankenvampire nachgedacht?
Wann haben Kürzungen und Zensierungen jemals Sinn ergeben? Also von den Half-Life-Robotern bis Soldier of Fortune 2, wo dann alle Nieten im Gesicht hatten. Also das waren ja schon immer so dämliche.
Ja, aber Soldier of Fortune hat aber auch dieses Blättern ziemlich zelebriert.
Natürlich, klar.
Ich habe übrigens eine wundervolle Geschichte zu Soldier of Fortune, aber die kann ich in diesem Rahmen nicht erzählen, weil es nichts mit Gewalt zu tun hat.
Ja, jetzt hast du sie angedeutet, jetzt musst du sie erzählen.
Es gab einen Soldier of Fortune Song, einen offiziellen, der ging so, also ich weiß gar nicht, offiziell war der nicht, oder doch, ich weiß es nicht mehr. Soldier of Fortune is the name of the game, bla 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 und so weiter und so fort. Und am Schluss von diesem Lied kommt eine, ich zitiere jetzt ins Blaue, aber ich glaube, irgendwo kommt das Wort Cocksucker Piss drin vor. Also die beiden Wörter. Und so endet der Song. Ja, und ich saß im Büro und hörte dieses Lied relativ laut über meine Lautsprecher und dachte die ganze Zeit so, ah, was für ein Quatsch. Dann klingelte das Telefon. Ich nahm ab, es war ein englischsprachiger Teilnehmer am anderen Ende und da war gerade der Song zu Ende. Und das Erste, was der hörte, war eben dieses Cocksucker irgendwas. Und ich so, oh. Nun. Ja, war ein schöner Moment.
Ja, wundervoll.
Willkommen
ja.
bei Cocksucker, dem Verlag
ja.
Ihres Vertrauens.
Ja, ja. Ihres Vorsicht, bevor wir hier zensiert werden. Ja, es hören noch Kinder zu, auch im GameStar-Podcast.
Ja.
Wundervoll, was für eine schöne Geschichte. Passt ja auch irgendwie so zum Thema
verbale Gewalt.
Zensur, verbale Gewalt. Ja. Ja, auch Unterschiede zwischen USA und Europa, weil dort wärst du natürlich zensiert worden,
ja.
wenn sowas vorkommt, weil Sexualität ist dort ja immer ein schwieriges Thema. Siehe Hot Coffee Mod bei GTA, bei uns war es lange, lange Zeit das Gewaltthema. Und ja, also ich kann das auch bei, also ich hab's damals natürlich, ich sag mal, wir hatten zum Teil mehr Originalversionen, als wir vielleicht hätten haben dürfen, als wir jung waren. Mhm. Aber man hat es natürlich schon auch verstanden, weil es hing halt immer dieses Damoklesschwert der Indizierung über dir, sobald es auch nur ansatzweise realistische, in allerdicksten Anführungszeichen, Gewalt gab gegen menschenähnliche Figuren. Ne? Nicht umsonst wurde Dark Forces damals indiziert, der Star-Wars-Shooter, wo du halt denkst so heute, gut, das ist halt Doom mit Star-Wars-Skins. Mhm. Es ist kaum Blut drin oder so, aber man schießt auf Menschen, oh, das ist schlecht, das muss indiziert werden. Und das konnte halt jederzeit passieren.
Und das Faszinierende daran ist ja, dass man damals halt eine ganze Menge richtig guter Fantasie noch brauchte, um in diesen Pixelhaufen menschenähnliche Gebilde zu erkennen. Heutzutage ja. ist die Darstellung ja fast, ich möchte nicht sagen fotorealistisch, das Wort ist ja ohnehin überstrapaziert und meistens falsch. Aber heutzutage siehst du halt wirklich in Sniper-Spielen irgendwie die Kugeln in Slow-Mo eindringen und das kriegt ein USK 18. Und damals war dann halt irgendwie, keine Ahnung, waren so drei Pixel nebeneinander. Das war dann ein Bluthaufen und zack, sofort indiziert.
Ja.
Rote hat Bluthaufen. Ja auch
die rote, stimmt, ja. nicht grüne Bluthaufen, wie es dann war, in System Shock oder so. Das fand ich auch, das ist so dämlich. Man sieht doch, dass es Blut ist, dann lass es doch rot.
Ja. Ja.
Das hat auch die Petra Meier gesagt, die von der BPJM, zum Thema Nicht-Indizierung damals von Mortal Kombat X, was alle überrascht hat, inklusive dem Publisher Warner selbst, dass das nicht indiziert wurde. Sie haben es ja damals nicht mal eingereicht zur USK-Prüfung, mhm. weil sie gesagt haben, es geht eh nicht durch. Es wurden in der ganzen Geschichte von Mortal Kombat, ich glaube, 3 oder so nicht indiziert. Und wir kriegen es nicht durch, weil es hat diese Röntgen-Kills ja. sind drin. Plus die Fatalities, die halt überbrutal sind. Und da hat, das wurde dann nicht indiziert, nachträglich ab 18 Jahren dann auch freigegeben von der USK. Und eine der Begründungen dafür war von Petra Meier, dass der technologische Fortschritt Gewaltdarstellung nicht nur auf der einen Seite echter machen kann, sondern auch es klarer macht, wann Gewaltdarstellung überzeichnet und so fantasymäßig ist, wie sie es in Mortal Kombat nun mal ist, wenn man jemanden in Säure zersetzt oder auf einem Eiszapfen pfählt, den man irgendwie mit tödlicher Magie beschworen hat oder so, dann sieht man halt von vornherein, das ist ja Quatsch. Ja, es ist halt so Slapstick-Gewalt so ein bisschen mhm. und hat überhaupt nichts mit realem Gewaltantun zu tun. Während in alten Spielen, in Pixelspielen aus den 90ern, also so zumindest die Argumentation, hat man noch viel mehr selbst rein interpretiert oder sich ausgemalt damals im Kopf. Und damit war das eindringlicher.
Ich halte das für Quatsch übrigens.
Bisschen vielleicht.
Ja, ich halte das für absurden Quatsch. Vielleicht, wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke, wird es mir klarer, diese Argumentation. Aber momentan sage ich, nee, weil andersrum. Klar, natürlich in Mortal Kombat ist jetzt auch ein besonderes Beispiel, muss man jetzt dazu sagen. Da ist von vornherein klar, wir sind in einem abstrakten Universum. Also es gibt's halt nicht. Die Leute sehen bekloppt aus. Derartige brutale Kräfte können gar nicht auf den Körper wirken mit bloßen Händen oder weiß der Kuckuck was. Das ist natürlich Blödsinn. Aber die Art und Weise, wie da die Augen aufgerissen werden, wie da sich Münder verschieben und so weiter und so fort, das ist doch viel eindringlicher, als wenn du irgendwie 3 Pixels, die einen Kopf darstellen sollen, weiß ich nicht, also die dann plötzlich rot werden. Ja, also das lasse ich mir nicht eingehen. Also das erschließt sich mir nicht, diese Argumentation. Aber
ich
gut.
Ich denke, das ist mehr so eine Frage des Gewöhntseins dran. Ja, einfach damals war halt das Medium einfach so neu, dass da vielleicht auch ein bisschen überreagiert wurde, wie bei jedem neuen Medium. Ja, wenn die Schallplatten oder die Rockmusik kommen, dann sagen sie auch, oh mein Gott, das macht die Leute gewalttätig oder.
Ja, aber das ist ja nicht das, was. Aber das ist ja nicht.
Nee, nee, lass mich doch ausreden.
Ja, gut, aber nee, Moment, aber das ist doch nicht das, was die Dame meinte.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, es ist eher das.
Ach so.
Ich bin auch deiner Ansicht, nämlich, dass das ein bisschen seltsam klingt, weil früher, wenn du dann, was weiß ich, gesehen hast, wie der Infanterist unter dem Sammler zerquetscht wurde in Command & Conquer und dann hat er dabei noch geschrien, also da hat man so auch nicht gesagt, oh mein Gott, wie realistisch ist das denn? Hilfe, Hilfe, mein Kind wird gerade zum Gewalttäter erzogen. Und ich denke, das ist also wirklich, dass diese Begründung kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, aber diese Spruchpraxis der BPJM und natürlich auch die, wie die Alterskennzeichnung der USK inzwischen entstehen, das hatte einfach damit zu tun, dass die Technologie jetzt so weit fortgeschritten ist und dass auch wir sehen, es gab schon so viele, sag ich mal, brutale Spiele und Gewalt ist so ein Stilmittel auch in Film und Fernsehen, dass einfach dann auch eine bisschen gelassenere Stimmung da herrscht bei den Gremien und die sagen, okay, ja, also wenn ich im Tatort sehen kann, wie da jemand geköpft wird, dann wird's im Spiel auch nicht so schlimm sein. Und gerade in Mortal Kombat, wo es ja wirklich offensichtlich Quatsch ist.
Ja, es war auch ein bisschen, damals bei Mortal Kombat X ja eine Folge von vorherigen Entscheidungen, weil du hast es gerade schon gesagt, ne? Also es gibt halt dieses graduelle, ja, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Und dann kommt das Nächste und dann ist es das, ah ja, okay, das ist ja auch nicht so schlimm. Und dann dieses in der Spruchpraxis, diese graduelle Entspannung, die ja grundsätzlich auch erstmal gut ist, würde ich sagen. Und bei Mortal Kombat X war es ganz spezifisch, dass sie nämlich Sniper Elite V2 damals geprüft hatten und festgestellt haben im Gremium bei der BPJM, dass so X-Ray-Kills, also so Röntgenaufnahmen bei Treffern, die es ja in dem Spiel gibt, wenn dann irgendwie eine Kugel sich in jemand reinröntgt, das ist kein Indizierungsgrund. So diese Kill-Animation, die dann da drin ist. Und dann hat daraufhin Warner eine Gamescom-Demo von Mortal Kombat X eingereicht, ohne Fatalities, also ohne die allerbrutalsten Manöver, aber mit diesen X-Ray-Kills, also mit diesen Röntgenmanövern, wo dann halt irgendwie Knochenbrechen sieht in den Gegnern und so. Und bei der Freigabe dieser Gamescom-Demo hat dann die USK gesagt, naja, aber guck doch mal, wenn bei Sniper Elite V2 diese Röntgensachen in Ordnung sind, dann sind sie da aber ja auch in Ordnung, weil es ist ja dasselbe, es ist ja auch nur geröntgt und Gewalt, ja. Ja, und so hast du dann halt so einen Präzedenzfall schon geschaffen, wo man da schon wieder nicht mehr rückwirkend sagen kann, ach so, Moment, das war ja natürlich damals auch schlimm und genau, weil rückwirkende Indizierungen gibt's ja nicht, zum Glück.
Ich hatte gerade noch, wollte gerade noch zu Peter was sagen. Und zwar einer der begründeten, also einer der Indizierungsgründe im Vergleich zu Filmen ist ja immer schon gewesen, dass man es selber macht. Ja, dass die Menschen, die das bewertet haben, immer sehr, sehr darauf bedacht waren zu betonen, es ist was anderes, als wenn man nur konsumiert, also von außen davor sitzt und im Tatort, der Tatort ist jetzt nicht das Brutalste, außer im Nürnberger Tatort versuchen Leute Akzent zu reden, den sie nicht beherrschen. Das ist das Brutalste am Tatort. Nee, also wenn du einen Film schaust, bist du ja passiver Zuschauer. Wenn du ein Spiel spielst, bist du aktiver Ausführender. Und das war immer eines der der Herausstellungsmerkmale, was Spiele von Filmen unterschieden hat. Natürlich sind wir inzwischen, weil, ich weiß nicht, nachmittags um 3 sind schon 200 Leute im deutschen Fernsehen gestorben, auf die eine oder andere Weise.
Wir sind vor dem Fernsehen auch wahrscheinlich.
Ja, vor dem Fernsehen auch. Wir sind natürlich einiges mehr gewohnt. Und das hat sich über die Jahre einfach auch verschoben. Auch die Menschen, die jetzt solche Sachen beurteilen, sind natürlich andere Menschen als die, die es damals getan haben. Das ist einfach die sind ausgetauscht worden gegen Jüngere, die vielleicht einen anderen Approach zu diversen Themen haben. Ich sollte mit diesem Englisch aufhören. Die eine andere Herangehensweise, eine andere Sichtweise auf solche Sachen haben und die das auch in einem kulturellen Kontext besser einordnen können, weil es für sie halt nicht mehr neu ist, sondern die sind damit im Zweifelsfall auch erwachsen geworden. Und deswegen, glaube ich, sind wir da, was das angeht, ein bisschen auf einer anderen Schiene gerade. Ein bisschen ist gut. Also wir sind auf einer definitiv anderen Schiene gerade.
Ja, ich finde, diese Interaktivität, die du gerade angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Baustein, wenn wir drüber reden, was ja eigentlich die Faszination Gewalt ist oder was zumindest ein Teil ihrer Faszination ausmacht. Weil Gewalt bedeutet halt immer Wucht und Emotion. Weil wir natürlich so urinstinktmäßig immer eine emotionale Reaktion auf Gewalt haben. Genau. Sei es als alter Warnmechanismus, dass wir sagen, oh, wo Gewalt ist, muss ich aber vorsichtig sein. Weil wenn da die anderen Affenmenschen sich gegenseitig die Köpfe einhauen, gehe ich lieber wieder auf meinen Baum zurück hier. Und weil das einfach in uns so einprogrammiert ist. Also wir können zumindest unter normalen Umständen nicht einfach da sitzen und sagen, ja, jetzt haut er ihm halt eine Axt in den Kopf. Ist halt so. Ja, jetzt wirft sie halt den Typen da in den Schredder, um die Tür aufzumachen mit dem Bluteimer. Ist doch was Normales. Ja, sondern, ja, ich wollte sagen, genau, sondern Gewalt führt in uns immer zu einer Reaktion und es verleiht halt auch, gerade wenn es interaktiv ist, dem, was wir tun, einen deutlicheren und emotionaleren Effekt. Also, wenn wir irgendwie mit dem Schwert irgendwo draufhauen, und es ist halt nicht nur wie in Skyrim, es ist halt nicht nur irgendwie ein Schwerttreffergeräusch, aber sonst nicht viel mehr zu erkennen, sondern es passiert halt wirklich, du siehst Blutspritzen, du siehst irgendwie vielleicht sogar Dismemberment, ja, also Körperteile, die abgetrennt werden, dann hat das für uns einen viel befriedigenderen und direkteren und stärkeren Effekt als ohne diese Gewaltdarstellung.
Na klar.
Und wo ich das selber bei mir gemerkt habe, weil ich bin eigentlich jemand, wenn du mich fragen würdest, brauchst du Gewalt in deinen Spielen, dann würde ich sagen, eigentlich nicht, weil was ich spiele, sind meistens Strategiespiele und da gibt's eh keine erkennbare Gewalt. Ja, da schmeiße ich vielleicht eine Atombombe, aber ich sehe ja nicht, was sie auslöst oder so. Aber wo ich es total gemerkt habe, war Star Wars Jedi Fallen Order, wo das Lichtschwert keine Körperteile abtrennt. Und ich habe die ganze Zeit, ist ein super Spiel, ja, aber ich dachte die ganze Zeit, das ist doch Quatsch. Ja, erstens passiert das auch in den Filmen. Also es wäre jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, oh mein Gott, was macht das Spiel da, dass die das plötzlich anfangen. Zweitens, ich habe halt hier die schärfste Waffe der Galaxis. Aber wenn ich damit einen Sturmtruppler haue, fällt er einfach um. Oder irgendwie fällt zur Seite oder so. Aber es gibt halt dieses Dismemberment nicht in dem Spiel. Und das war ja auch damals so, beispielsweise in Jedi Knight 2, wo sie es rausgenommen haben für die deutsche Version, wo man es dann wieder reintweeten konnte über INI-Dateien. Also sie haben es nicht wirklich gut rausgenommen. Aber es wirkt einfach unglaubwürdig. Es macht diese Welt und dieses glaubwürdige Setting, was ja ein modernes Spiel im Idealfall versucht aufzubauen, ein Stück weniger glaubwürdig, dass dir gesagt wird, okay, du hast die schärfste Waffe des Universums, aber die schneidet nichts. Ja, beziehungsweise doch, sie schneidet hier Stahl, aber die Aliens da drüben, die Schweinemenschen, die schneidet es nicht, weil das sind ja Menschen oder Schweine, je nachdem. Gamorreaner, keine Ahnung. Gibt es Gamorreaner in Fallen Order? Ich glaube nicht. Okay, egal.
Das ist super spannend, weil diese Erwartung, ja, das ist, deswegen sind wir dann auch so, reagieren wir auch so befremdet auf diese Kürzungen, ja, wenn du halt eben nicht das rote Blut siehst oder wenn ein Körperteil eben nicht abgeschnitten wird, weil du es halt einfach erwarten würdest, auch aus der reellen Welt. Du weißt halt auch bei einem Witcher 3, der schwingt ein Schwert, dann erwartest du auch, dass sich das auch irgendwie auswirkt auf die Gegner, ne? Und wenn der jetzt einfach nur die Leute einfach so umfallen, dann ist da sofort ein, ja, wie sagt man im Englischen, ein Disconnect, ja, also du, das, was du siehst und erlebst, stimmt nicht damit überein, womit du gerechnet hättest. Das wirkt dann immer unbefriedigend. Und das andere ist eben, was du auch schon angedeutet hast, das ist ja wirklich, es gibt ja wirklich eine körperliche Reaktion auf diesen Gewalteffekt. Ich merke das ja bei mir selbst auch, dass du, ich denke, es ist einfach auch so eine Adrenalin, ein Schub, der dich da erfasst und du bist so, wow, 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 wow. Und das kann auch sehr angenehm und auch lustig sein. Und also ich bin sehr oft in der Situation, dass ich einen extrem übertriebenen Gewalteffekt in einem Spiel habe und mir denke so, haha, wie absurd ist das denn, ja? Und das macht dann, ja, so seltsam es klingt, aber die Gewalt macht in diesem Fall Spaß. Aber natürlich weiß ich, dass es total deswegen würde ich jetzt nicht irgendwo hingehen und jemanden das auch im echten Leben machen, sondern ich merke natürlich, das ist ein Spiel, das mir diesen Effekt vorgaukelt.
Das ist super, dass du das sagst, Peter, weil ich habe nämlich just in dem Moment, in dem wir über das Thema geredet haben und ich mir gedacht habe, okay, was kann ich denn da an sinnvollen Beiträgen zu bringen, ist mir ein Interview eingefallen und zwar mit den God of War Entwicklern. Das war, glaube ich, der Creator, wie heißt er, Jaffe, wie wird der Jaffe ausgesprochen? J-A-F-F-E wird er zumindest geschrieben. Der hat mal auf die Gewaltdarstellung in God of War 3 war es noch gesagt, im Kontext, glaube ich, einer Preview-Veranstaltung, wo eben Leute auch so auf diese Effekte in God of War 3 reagiert haben, eben so wie du es gerade gespielt hast, so wow, was war das denn jetzt? Der hat gesagt, wenn wir das in unseren Spielen, also wenn wir das in unserem God of War schaffen, dass die Leute so reagieren auf eben diese Gewaltdarstellung, die auf dem Monitor stattfindet, dann haben wir alles richtig gemacht.
Das ist spannend, weil in einem Report, den der liebe Kollege André Peschke geschrieben hat, ich glaube sogar noch zu Zeiten von Krawall, herzliche Grüße an die Kollegen, da sagen auch die Entwickler von God of War, beziehungsweise der Michael Capps, der an God of War mitgearbeitet hat, es ist auch sehr wichtig, gerade um diesen Effekt zu erzielen, dass Blut nicht zu echt aussieht. Also, dass die Farbe, die Reflexionseigenschaften, die Spritz- und Fließeigenschaften des Blutes nicht zu sehr echtem Blut ähneln oder beziehungsweise 1:1 identisch sind mit echtem Blut, sondern sie als Entwickler müssen den Effekt verfremden, übersteigern, dann ist das Blut halt noch röter als echtes Blut und so. Sonst gehen sie halt sehr schnell die Gefahr ein, dass eine Szene, die eigentlich, wenn das unrealistisches Blut ist, wo genau dieser Effekt ist, nämlich dieses Ho-Ho-Ho, oh Gott, ja, was machen sie denn jetzt? Um Himmels Willen, die Augen ausdrücken, was soll denn das? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gespoilert. Dass das sich ins Gegenteil verkehrt und man angewidert ist, wenn man sieht und das abstoßend wirkt. Und das finde ich ist, also ich hätte nicht mal gedacht, dass Entwickler über sowas nachdenken, bevor ich das gelesen habe, dieses Zitat damals gelesen habe. Ja, weil es einfach eine interessante Ebene ist, wie man, also nicht nur zu sagen als Entwickler, lass viel Gewalt einbauen, damit der E3-Trailer möglichst blutig ist, weil wir wissen ja, E3-Trailer müssen möglichst blutig sein, damit die Leute rumjohlen auf irgendwie Pressekonferenzen, sondern dass man sich halt dann tatsächlich auch über die Art der Darstellung so viele Gedanken macht.
Du siehst zum Beispiel diese übertriebene Gewaltdarstellung, als du das gerade geschildert hast, von wegen Fließeigenschaften, Spritzeigenschaften von Blut und so weiter und so fort, musste ich sofort an Animes denken, wo wenn da Köpfe abgetrennt werden, kommen immer Fontänen raus. Also es sind ja immer Blutfontänen. Also zumindest in den Animes, die ich kenne. Es sind nicht viele, muss ich dazu sagen. aber ich bin ein großer Fan, wenn ich das so sagen, oder heißt es Fanin inzwischen? Ich weiß es nicht. Ich bin eine große Fürsprecherin der Hellsing-Anime-Serie, der ersten, die nicht Kanon ist, Verzeihung. Und da spritzt alle 5 Minuten spritzen da Blutfontänen aus irgendwelchen abgerissenen Armen und so weiter und so fort. Und als ich das erste Mal geschaut habe, dachte ich auch so, wow, wow. Inzwischen gucke ich das und weiß natürlich, was passiert. Aber es wäre nicht das Gleiche, wenn es nicht passieren würde, und zwar in dieser übertriebenen Art. Weil das Ganze den Unterbau noch mal gibt zu dieser ohnehin schon Fantasy-Quatschgeschichte. Also darf da auch dann so das Blut spritzen und fontänisieren, möchte ich fast sagen. Ja. Lasst mich noch mal ganz kurz zu Messiah kommen. Eine Ebene von diesem Spiel, die uns damals auch, um das noch mal in den Kontext zu bringen, die uns auch dazu bewogen hat, dem Ding die Wertung zu verweigern, war, dass wenn du diese als dieser kleine schmutzige fette Engel die Leute besetzt und mit denen irgendwas anstellst, die sind ja wehrlos. Also du bist ja normalerweise in Spielen, bist du ja in einer Versus-Situation, wo Gewalt stattfindet. Und wenn du aber jemanden besetzt und ihm Leid antust, bist du ja nicht mehr in einer Versus-Situation, sondern du bist einfach in einer manipulativen, also du manipulierst ja diese Menschen gegen ihren Willen, die sind wehrlos. Und das hat uns dann auch noch dazu bewogen. Und das macht, glaube ich, für mich persönlich diese Art von Spiel dann doch ein bisschen ekelig, auch heute noch in der Nachbetrachtung.
Ja, wobei dieses, also gerade wenn wir so über, ich meine, klar, diese Gedankenkontrolle durch den Engel ist halt noch mal eine andere Art von Wehrlosigkeit, ja, also da verstehe ich es dann schon wieder. Aber was Gewalt ja auch ganz spannend machen kann, auch wenn sie gegen in Spielen gegen Zivilisten gerichtet ist, und jetzt wird das Eis dünner, auf dem man sich ein bisschen bewegt, wie in einem GTA beispielsweise, wo es ja früher in den alten GTA-Spielen auch diese Amoklauf Extras gab oder diese Dinger, die man aufsammeln konnte, und dann musstest du halt irgendwie eine Joggergruppe Gruppe erledigen. Oder halt, wenn du in GTA einfach nur durch die Stadt rampagest, ja, also im Prinzip halt ohne Rücksicht auf Verluste über den Gehweg fährst oder irgendwie, keine Ahnung, halt einfach nur Unheil anstellst in dieser Stadt, ist einfach die Freude oder so dieser Spaß am Regelbruch. Ja?
Aber das ist was anderes, okay, finde ich.
Ich finde ich auch, deswegen sage ich ja, ne? Also das ist nochmal eine andere Dimension, ob du jemanden im Prinzip ja willenlos machst durch Gedankenkontrolle und dann in den Fleischwolf schmeißt.
Und weil das Spiel das von dir verlangt auch an der Stelle.
Und ne? Das auch, ja, richtig, ja, genau. Richtig, stimmt, genau, bei GTA, bis auf die Folterszene, die aber nochmal wieder was anderes ist, verlangt es ja von dir nicht. Aber das einfach auszuprobieren und halt Regeln zu brechen, die man auch in der echten Welt selbstverständlich niemals brechen würde, kann halt auch noch mal so eine Faszinationsebene sein von Gewaltdarstellung. Und zwar auch die man am allerwenigsten Menschen vermitteln kann, die Spiele nicht kennen. Also, weil wenn du einfach nur in der Stadt rumläufst und Leute mit dem Baseballschläger vertrimmst oder Schlimmeres in GTA, was ja noch mal dadurch verstärkt wird, dass GTA ja versucht, so eine glaubwürdige Stadt zu bauen oder eine glaubwürdige Stadtkulisse, die glaubwürdigste, die es halt gibt, aktuell so in Videospielen, was ja das auch nochmal faszinierender macht, damit halt zu spielen und zu gucken, wie reagieren die Leute? Was kann ich da machen? Was macht die Polizei mit mir, wenn ich das und das mache? Das dann jemandem zu zeigen und zu sagen, hey, guck mal, macht doch Spaß, ist doch lustig. Da verstehe ich dann auch, wenn Spiele fernere Menschen das sehen und sagen, was stimmt mit dir nicht?
Ja, ja, das ist halt Micha, die ultimative Junge. Freiheit, ne, zu machen, was die Gesellschaft ächtet, also das Tabu halt wirklich brechen. Und das bin ich ganz bei dir. Deswegen, das nutzen ja auch Spielefirmen, ja, dass sie eben die Gewalt auch bei der Werbung, beim Marketing oft in den Mittelpunkt stellen. Ja, ich erinnere mich an The Last of Us auf der E3 gezeigt wurde, wo dann einem nochmal ins Gesicht geschossen wurde, einfach weil sie es, weil das auch wieder das Spiel interessant macht, ja, weil du sagst so, wow, das konnte ich bisher noch nie, oder bei einem GTA eben wirklich auch Figuren, die eigentlich total, wo du sagen würdest, die haben nichts mit der Handlung zu tun, oder es gibt ja, wenn du an einen Shooter denkst, gibt's irgendwelche Charaktere, die kannst du nicht abschießen oder so, oder in Skyrim gibt's Charaktere, die sind unsterblich, die darfst du nichts machen mit dem, aber wenn du diese Freiheit hast, ihnen halt das Ultimative anzutun, also sie zu ermorden, sie zu, was weiß ich, zu zerhackstückeln.
Peter!
Das hat halt irgendwo einen Reiz auf einer ganz, ganz animalischen Ebene. Ne? Also wir sind ja halt auch Tiere in gewisser Weise und wir haben diese Faszination an dem, wie sagt man, an dem Viszeralen, gibt es im Deutschen, also Visceral.
Visceral Games, bam.
Ja, ne? Genau.
Womit wir schon bei dem nächsten großen Vertreter der Dismemberment-Spiele wären. Ich weiß nicht, was du für Tiere kennst, Peter.
hast du nicht einen Hund?
Ja, der, und mal. Der Wolf würde ja auch sein
Opfer. Ja, aber der würde ja, ja, aber der hat ja keine Freude daran, Leute zu dismembern oder auseinanderzuschneiden. Der macht das aus einer Notwendigkeit heraus, weil er die aufisst, wenn sie halt dumm im Wald rumstehen und schreien, Opfer, Opfer. Also mit Tieren würde ich das nicht vergleichen wollen. Ich finde, du bist jetzt schon so auf der Serienkiller-Schiene gerade. aber lass uns mein über Visceral Games reden.
Ja, Visceral Games, Dead Space.
Dead Space,
natürlich. Ja, dass ich
damit
mal spielen musste
an.
Im Plus-Livestream, ja. Weil ich es nie gespielt hatte. Mhm. Aber damit fing es an, ja. Und auch die Diskussionen damals ja. über Strategic Dismemberment.
Ja. Ja. Hart. Ich weiß noch, wir haben damals, ganz kurz, wir hatten damals wir hatten ja damals diese Schulung, die wir intern gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rahmen das war. Und ich war gerade bei meinem Vortrag XYZ und dann kam die Meldung rein, dass Dead Space eine USK 18 bekommen hat. Und wir alle so, what? Und dann hat sich dann diese Geschichte aufgedröselt, dass sie das irgendwie 3 oder 4 Mal eingereicht haben mit verschiedensten kleinen Iterationen, die aber an dem eigentlichen Brutalitätsgrad des Spiels nur minimalst was geändert haben.
Ist aber auch das Strategic Dismemberment in Dead Space ist halt ein bisschen dasselbe wie bei den Jedi. Es fühlt sich einfach auch bedeutsamer an, diese Gliedmaßen abzutrennen von diesen Necromorphs, die jetzt auch nicht wirklich menschenähnlich sind. Also,
ne? Die haben halt ab und zu mal so einen Kopf oben drauf.
Ne? Sie waren ja auch mal Menschen, ja. Aber das hat sich ja alles verwuchert irgendwie bei den Viechern. Also es hört sich einfach bedeutsam an, als nur drauf zu schießen. Ne? Es ist einfach eine wirksamere Aktion. Und wenn man halt überlegt, was wir in Spielen ja immer erleben wollen, wir hatten es neulich schon mal im Podcast, ist einfach dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Dass wir einfach, dass das, was wir tun, unsere Aktionen eine Spur in der Welt hinterlassen und auch sich deutlich und effektvoll auf diese Welt auswirken, weil sonst sind wir ja nur Beobachter. Und das wird durch dieses Dismemberment in Dead Space einfach noch verstärkt, diese Wirkung. Plus natürlich auch dann, es macht dich halt auch einfach, es gibt ja auch dieses Gefühl noch mehr der Kompetenz. Mhm, ja?
So. Genau.
Ich weiß, wie ich diese Necromorphs besiege. Ich bin clever und fähig in meinem Job als was bist du eigentlich in Dead Space? Ingenieur. Okay, das hat mit Ingenieur nicht so viel zu tun, aber in meinem Job als Necromorph-Zerstörer, ja, weil ich weiß, okay, ich kann ihnen halt ihre Tentakel und sowas alles abcutten und das mache ich gut.
Aber das hat auch eine emotionale Komponente, dass du halt die Macht hast, auch diesen fiesen Gegnern, die dich halt die ganze Zeit nerven oder die dich halt in Dead Space, wo du Angst hast vor denen, gibt dir halt auch wieder diese Macht zurück, dann zu sagen, ich kann sie jetzt so kaputt machen und ist auch, also zumindest mir, dem Serienkiller, macht das dann auch eine Freude, hey. Wenn mich jetzt, sagen wir mal, wenn mich so ein Gegner total abnervt, wie heißt der in Doom Eternal, dieses Viech, das da immer kommt, der nur mit der Super-Shotgun zu besiegen ist, Marauder.
Ja, Dings.
Und wenn ich dann sagen kann, ey, jetzt mache ich dich so fertig, und am Ende ist er total kaputt und dann ist das irgendwie auch nett, dass ich mich an ihm gerecht habe in so einem Sinn. Das klingt jetzt auch wieder nach Serienkiller, aber ich kann nur von mir reden.
Nee, kann ich total gut nachvollziehen. Lasst mich mal ganz kurz zu einem Spiel kommen, wo wir wahrscheinlich jetzt gerade, an das wir außer mir keiner denkt. Und zu der Soundkomponente von Gewalt. Und zwar, natürlich reden wir die meiste Zeit jetzt über Optik, aber Gewalt kommt ja auch immer mit einem Geräusch. Ja, also ob das jetzt eine eindringende Kugel ist oder ob das der Schuss ist, der sich aus unserer Waffe löst oder so. Oder das wunderbare Matsch, wenn die Leichenexplosion meines Nekromanten in Diablo 3 aktiv wird. Oder auch einfach das Kloppen auf später einen roten Fleck, wenn man eine Barbarin spielt. Also das ist ja auch Gewalt, zwar natürlich sehr stilisiert, möchte ich sagen, in seinem Rahmen. Aber diese Gewalt ist eine Mischung aus Optik und Geräusch und gibt dir so eine tiefe, wegen Ursache, Wirkung. Ursache, ich schlag drauf, Wirkung, Gegner tot. Ich hab's gehört, ich hab's gesehen. So eine tiefe Befriedigung.
Ja. Ja, ich hatte das schon mal im Podcast erzählt auch. Ich hatte ja mal mit einem Designer von Diablo 3 gesprochen, den ich gefragt habe, was machst du eigentlich? Und er sagte, seine Aufgabe ist es, darauf zu schauen, wie Dinge sterben im Spiel.
Mein Traumjob. Und
vielleicht, ja. Und wie sich das anfühlt auch. Und das ist ja auch wieder diese Wirksamkeitskomponente. Wenn du in Diablo, und es gibt ja ein paar Hack'n'Slays, die da einfach nicht so ausgefeilt sind, aus unterschiedlichen Gründen, wie es Blizzard halt hingekriegt hat im Kampfsystem von Diablo. Wenn du einfach nur auf den Gegner haust mit deinem Schwert und er fällt um, ist es weit weniger befriedigend, als du haust drauf und er zerspritzt und es haut ihn gegen die Wand und das Skelett zerfällt in 5 Millionen Knochen und es fühlt sich einfach befriedigender und wie sagt man das, da fällt mir der deutsche Begriff nicht ein, es hat einfach mehr Impact, ja, also einfach mehr Wucht in dem Fall.
Ja, es spielt halt in diese Machtfantasie mit rein.
Ja, 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 und auch in ganz allgemein in dieses, ich möchte halt sehen, wie sich etwas auswirkt, was ich tue. Mhm. Das kann ja auch ganz unterschiedliche Darstellungsweisen haben, ne? Ich meine, in einem Strategiespiel nochmal ist Gewaltdarstellung, weil du ja eh meist auf so abstrakten Spielbrettern spielst, ja völlig unwichtig. Da drückt sich dieses Sehen, was ich tue, anders aus, wenn ich zum Beispiel die Karte umfärbe in einem Paradox-Spiel, ja, dass mein Land möglichst groß wird, das ich spiele. Oder wenn ich in Civilization immer mehr Städte gründe und so diese anfangs unbefleckte Welt zu meiner Welt mache. Und in Spielen, die halt in Action spielen, ne, wo du halt eher Gewalt darstellen kannst, ist es dann halt eher dieses, okay, ich drücke dieser Welt meinen Stempel auf, so, indem ich halt klar sehen kann, was meine Aktionen auslösen. Und indem das auch glaubwürdig dargestellt wird. Ja, also wenn jemand von einem Schwert getroffen wird, das sollte eigentlich, würde ich denken, auch in der echten Welt so sein, dass man dann nicht einfach nur stehen bleibt und Autsch sagt. Ob es dann halt so überzeichnet ist, wie wir es aus Medien kennen, dass halt ich jemand auf jemanden schieße oder auf jemanden drauf haue und er fliegt irgendwie 5 Meter weit weg. Das hat, glaube ich, mit Realismus auch nichts zu tun. Aber das ist ja auch genau dieser schmale Grat, den ich vorhin erwähnt hatte, dass man eben auch als Entwickler nicht schaut, ich möchte eine realistische Darstellung an dem Punkt, sondern eine glaubwürdige Darstellung. Auch das sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
Das perfekte Spiel, also wenn ein Spiel sehr auf diese optische Gewalt ausgelegt ist, wie zum Beispiel ein Doom Eternal oder meinetwegen auch ein Bulletstorm oder auch ein Doom einfach nur, das letzte von 2016. Ein gutes Spiel holt dich ab mit dieser Gewaltdarstellung am Anfang, hält dich aber bei der Stange mit was ganz anderem, nämlich mit gutem Gameplay. Also dass du halt am Anfang, weil die Darstellung von dem 10. Finisher, dem 20. Finisher, dem 80. Mal, wo du irgendeinem Imp die Arme abreißt oder so, das siehst du ja nicht mehr. Dann denkst du so, cool, ich kriege jetzt irgendwie Bonuskram, den ich brauche zum Überleben. Aber das ist ja nicht mehr die Gewaltdarstellung, die du siehst, sondern das ist ja für dich in dem Moment nur noch ein, keine Ahnung, ein Effekt, der dich fast schon wieder stört im Spiel. Also ich möchte das jetzt nicht so sagen, aber der für dich einfach nur signalisiert, okay, ich habe jetzt was geschafft, das mir einen Vorteil bringt. Das wird dadurch visualisiert, indem ich nämlich hinterher Munition oder eben Rüstung oder Gesundheit aufsammeln kann. Und dann geht das Spiel weiter. Was am Anfang halt so ein Eye-Candy in Anführungsstrichen ist und auch so eine Befriedigung. Die Befriedigungsschleife bleibt weiterhin. Sie hat nur hinterher einen anderen Grund. Und zwar, dass du eben was erreicht hast, was in dem Moment wichtig war. Und das sollten gute Spieler einfach dann auch können. Sie holen dich am Anfang eben mit diesen Grafikeffekten ab und belohnen dich auch damit. Aber hinten raus, on the long run, sollten sie halt mit was anderem punkten. Und wenn es dann nur eben eine Gewaltschleife ist, dann verlierst du auch irgendwann die Lust am Spiel. Und dann merkst du auch, dass das Spiel halt nichts weiter kann, außer eben solche Darstellungen zu machen.
Ja, das finde ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger und guter Punkt. Weil ich nämlich beispielsweise deshalb mit den neuen Doom-Spielen nichts anfangen kann. Nicht, weil ich sage, dass das schlechte Spiele sind, ganz im Gegenteil, sondern weil mir ganz persönlich diese Art des Gameplays nichts gibt. Völlig unabhängig davon, was ich mit der Kettensäge genau wie tun kann in dem Spiel, was halt sehr wuchtige Effekte einfach sind. Aber ich ganz persönlich bin halt kein Fan von diesem schnellen, hektischen Shooter-Gameplay. Insbesondere halt im 2016er Doom, habe ich versucht zu spielen, gibt mir nichts. Und genau das ist ja der Punkt, den du gerade gemacht hast, wenn mir das Gameplay nichts gibt, klar, mal jetzt abgesehen davon auch, dass es natürlich auch bestimmte Rezepte gibt, wie gutes Gameplay auszusehen hat, haben wir auch schon im Podcast besprochen mit Gameplay-Loops und sowas, aber wenn mir das nichts gibt, dann kann da noch so viel Gewalt da sein, das nutzt sich ab.
Ja. Ja. Darf ich ganz kurz mal ein Beispiel bringen, ein absurdes Beispiel, wo ich damals, also das wurde auch in der deutschen Version übrigens rausgenommen. Und ich war sehr, sehr glücklich darüber, dass es in der deutschen Version rausgenommen worden ist, weil es einfach Schwachsinn innerhalb des Kontextes des Spiels war. Und zwar für das letzte Brothers in Arms. Nee, wie heißen sie? Band of Brothers. Nee, Brothers in Arms. Genau, Spiel von Gearbox, nämlich Hell's Highway. Und da hatten die auch so eine, in der internationalen Version, hatten die so eine Slow-Mo-Kamera drin für besonders schöne Kills. Das heißt, in der internationalen Version folgte dann die Kamera der Kugel und die drang dann irgendwie, also ähnlich wie in Sniper Elite, in den Gegner ein und so weiter und so fort, um den Spieler zu belohnen. Und in einem Kontext, in dem es super ernster Hintergrund, natürlich letztendlich doch nur in Mischung aus Strategie und Deckungsshooter-Spiel, Taktik, nicht Strategie, Taktik und Deckungsshooter-Spiel, wie alles in der Reihe, aber es war halt dieser ernste Hintergrund, es waren Hammer-Dialoge da drin, es war so, es gab tränenreiche Szenen in diesem Spiel und dann kommt doch tatsächlich Gearbox um die Ecke und sagt so, hier, wir haben aber auch noch diese fancy Kamera da drin, die halt diese Kills zeigt und ich so, sind die bescheuert? Was soll das in dem Spiel? Und in der deutschen Version war es tatsächlich nicht drin, in der internationalen schon. Und ich war sehr froh, dass es in der deutschen nicht drin war, weil es da einfach nichts verloren hatte.
Ja, auch ein guter Punkt. Unpassend darf es halt dann auch nicht sein. Ja. Ja, also wenn du halt einen realistischeren, authentischeren, sagen wir mal, Weltkriegsshooter machen willst, dann passen da halt solche Fantasy-Elemente wie diese Röntgendarstellung nicht rein?
Es war nicht mal eine Röntgendarstellung, sondern es war einfach so eine Belohnung für den Spieler, wo sich Gearbox halt gedacht hat, ey, komm, wir zeigen mal einen coolen Moment für den Spieler. Hey, der Zweite Weltkrieg war aber nicht cool. Ja, also auf jeden Fall nicht in der Art und Weise, wie es das Spiel sonst dargestellt hat. Ich meine, klar, wenn du in Inglourious Basterds als Spiel auflegst, so wie es Gearbox ja dann später vorhatte, was sie Gott sei Dank nie getan haben mit der Serie, da mag das wunderbar reingepasst haben oder hätte es wunderbar reingepasst, aber doch nicht in ein Brothers in Arms Hell's Highway, wo du voll die Band of Brothers Vibes hattest die ganze Zeit. Das geht halt nicht.
Ja, Tonalität halt einfach. Es muss halt die Tonalität von allem, was du tust im Spiel, zusammenpassen. Ja.
Was unpassende Gewalt angeht, da habe ich auch zwei Beispiele, nämlich einmal Modern Warfare, wo im Original Modern Warfare von 2009 gibt es diese Szene, wo sie den Bösewicht stellen, ja, und nach einem langen Kampf und da haben sie diesen Terroristen und haben die an einen Stuhl gefesselt und dann geht es darum, Captain Price, unser allerliebster US-Patriot, muss jetzt diese Informationen aus ihm rausholen und dann blendet das Spiel einfach auf schwarz. Und es ist kein Schnitt irgendwie in der deutschen Version oder so, sondern es ist auch in der englischen Version so. Und dann geht es einfach weiter. Du siehst ihn wieder beim nächsten Mal. Er wurde offenbar gefoltert. Und das finde ich 100-mal effektiver, als wie es Modern Warfare 2019 gemacht hat, weil da gibt's eine Szene, wo du tatsächlich damit drohen musst, ich glaube, die Frau des Terroristen zu erschießen oder und sein Kind, oder nur sein Kind, glaube ich. Und du kannst auch sogar den Abzug drücken und das wird dann so verkauft, ja, wir mussten es machen, um die Menschen zu retten. Aber wirkt für mich so extrem effektheischend und einfach auf Teufel komm raus, edgy, ja, auf Krawall gebürstet. Wir machen es jetzt einfach und das wird total geil und die Leute sind da total, wird total kontrovers. Und ein anderes Beispiel für mich ist GTA 5, wo es auch diese berühmte Foltermission gibt, die sich für mich auch nicht in den Kontext des Spiels nicht so wirklich reingepasst hat, wo du ja eher dieses, ja, es gibt Gewalt, aber ist alles so ein bisschen überzeichnet, ist alles ein bisschen verrückt. Und dann bist du aber hier richtig ein Folterknecht und ziehst einem die Zähne, wo sein Gesicht in Großaufnahme ist. Er ist total realistisch dargestellt und hat Angst und sagt, nein, bitte nicht, bald nicht. Und da wurde es mir richtig, also nicht übel im körperlichen Sinne, aber ich dachte mir echt so, was spiele ich da eigentlich für einen Scheiß? Und es wurde ja viel über diese, ich habe selbst eine Kolumne damals geschrieben über diese Mission und ich weiß, da kommt danach noch ein Dialog und Trevor erzählt dann bla 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 und es ist ja alles nur Kritik am, ja, an der, ist ja Satire und was nicht alles, aber ja, dass diese Ausrede zählt für mich nicht, wenn ihr das so realistisch darstellt in einem Spiel, das, wo das aus dem raussticht irgendwie und dann wirkt's für mich halt wirklich, da wollte irgendwer seine Message rüberbringen und hat sich gedacht, ah cool, lass uns das so machen und ohne Sinn und Verstand.
Ich glaube, der Werdegang von dieser, aber das ist rein meine Mutmaßung. 2007 war es übrigens, Call of Duty Modern Warfare das erste. Meine Interpretation von dieser Trevor-Szene, ich habe das ja auch getestet für die GameStar und hab die Szene auch vorher schon auf der Konsole erleben müssen, in Anführungsstrichen. Die geht so in die Richtung, dass sich Rockstar gedacht hat, so ey, jetzt drehen wir mal so richtig hohl. Also hier Trevor ist ja ein Arschloch. Also von vorne bis hinten, man will ihn ja gar nicht spielen. Man spielt ihn die ganze Zeit mit so einem unterschwelligen Ekel. Und dann haben sie sich gedacht, so und wenn wir schon so eine Figur drin haben, dann gehen wir jetzt die ganze Meile. Also wir gehen die jetzt bis zum Ende. Und dann gucken wir mal, was da hinten bei rauskommt. Und dieses Einordnen hinterher. Ja, ich glaube, das ist nachträglich entstanden. Also, dass sie sich das auch hinterher angeschaut haben und gedacht haben, so, oh, das können wir aber so nicht stehen lassen. Also, dass sie das dann versucht haben, dadurch so ein bisschen einzuordnen. Ich fand die Szene, während ich sie gespielt habe, auch echt, echt ätzend. Fand die aber im Nachgang dann auch wieder so richtig in diesem Spiel, weil dieses Spiel ja, also GTA 5 ist so zynisch von vorne bis hinten. Die Leute, die darin vorkommen, sind alle nicht nett. Du kannst dich mit niemandem so. Michael ist noch der junge Mann, der im
Franklin.
Franklin. Mit Franklin kann ich mich noch so ein bisschen identifizieren, einfach weil er halt jemand ist, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt und auch einfach mal raus da will und mal was anderes sein will. Aber der Rest von der ganzen Bande, ob das nun Männlein oder Weiblein ist, ob das nun die Helden sind, in Anführungsstrichen, oder die Bystander, die ganze Familie von Michael. Das ist so widerlich und es passt so fantastisch in diesen Kontext, diese Folterszene. Und ja, ich kann jeden verstehen, der sagt, das geht mir zu weit von der Darstellung, aber ich glaube, das war sehr, sehr bewusst da platziert.
Ja, also diese Folterszenen sind für mich, es gab ja nicht nur welche in GTA 5, sondern auch in Splinter Cell und auch in Call of Duty, wo man
Modern Warfare 2, genau,
die Glasscherbe da zu essen gibt.
Auch die.
Und ich, also diese GTA-Szene wurde ja auch schon, ich weiß auch, wie wir damals kontrovers hin und her diskutiert haben, wurde ja auch schon viel diskutiert. Ich finde halt, für mich ist, gerade auch was diese Folterszenen angeht, wäre das eigentlich viel eindrücklicher, wenn ich entscheiden könnte, es nicht zu tun. Mhm. Und dann passieren Konsequenzen.
Ja.
Also, ob die Konsequenz nun ist, ja, dann foltert halt Captain Price und ich muss zuschauen, was auch nicht schön ist. Mhm. Oder natürlich dann die Konsequenz ist, ich kriege die Information nicht, wo die Bombe ist und die Bombe explodiert, was ja so ein bisschen das war, was Ubisoft ursprünglich machen wollte, auch mit Rainbow Six, ne, wo sie so diese, dich vor diese moralischen Entscheidungen oder was heißt, vor diese ethischen Entscheidungen auch stellen wollten. Ist es okay, dann jemanden zu foltern, um die Information zu kriegen? Darf ich auf die Geisel schießen? Und so weiter und so fort. Oder wenn jemand gezwungen wird, eine Bombe zu tragen, darf ich den dann erschießen? Weil, aber er macht's ja eigentlich nicht freiwillig und solche Sachen, war ja dann dieser Rainbow Six-Teil, der eingestellt wurde. Aber das hätte für mich eine viel bedeutungsvollere Ebene als nur, und da finde ich, setzen sich Entwickler immer zumindest diesem Verdacht aus, als nur so effekthascherisch eine Folterszene in Splinter Cell einzubauen, weil das ist halt ein Agentensetting und da gehört Foltern halt dazu. Ja, wenn, dann macht es intelligent und nutzt doch auch die Stärke des Mediums, macht es interaktiv. Nicht nur interaktiv in dem Sinne, dass ich selber entscheiden kann, wo ich den Kopf von jemandem hinhaue, ob aufs Spülbecken oder auf die Toilette, sondern halt auch interaktiv in dem Sinne, dass ich entscheiden kann, es nicht zu tun. Und dann baut das Spiel weiter drauf auf.
Ja. Ja. Aber ja. Du hast schon gesagt, Effekthascherei. Also das ist mit Sicherheit so ein Modern Warfare-Problem. oder ein Call of Duty Problem durchgängig. Ich glaube, wir haben es schon mehrfach in epischer Breite an anderen und auch in diesem Podcast, an anderer Stelle und auch in diesem Podcast irgendwie ausgebreitet, oder ihr habt es getan, dass eben diese Atombombenexplosion im ersten Modern Warfare und das Sterben von der Hauptfigur, was ja damals echt der Knaller war, und auch dieses diese Gunship-Geschichte, wo man sich ja auch so ein bisschen vor sich selber geekelt hat, als man das gespielt hat, was ich allerdings im Rahmen fand, dass die Entwickler halt danach gedacht haben, okay, wir müssen es aber toppen, wir müssen es toppen, wir müssen es toppen, wir müssen es toppen, wir müssen es toppen. Und so sind sie halt in diese dumme Schleife reingeraten, wo sie halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, halb London mit Giftgas, dann musste zwischenzeitlich noch irgendwie an einem Flughafen alle Passagiere erschießen und dann darfst du in einer Atombombenexplosion sterben. Irgendwie so beim nächsten Mal.
Ja. Ja, es fehlt halt irgendwie ein bisschen, also einerseits das Maß, und es fehlt halt dann auch, wenn man es schon immer weiter steigert, dieses, hey, dann kann ich als Spiel halt auch versuchen, es einzuordnen. Und GTA, würde ich immerhin sagen, hat es ja versucht, ob es klappt oder nicht, mit dem Dialog, den Trevor da noch führt, mit dem Gefolterten, wo sie noch zum Flughafen fahren und sind wieder Kumpels und so. Und dann denkst du, na, aber es ist zumindest das Bemühen erkennbar, mehr zu machen als nur diese Szene. Und wenn es halt dann, ja, wenn es einfach dir gar keinen Kontext gibt und auch irgendwie natürlich keine Konsequenzen, weil natürlich verlässt du ein Spiel, nachdem du gefoltert hast, nicht als traumatisierter Sam Fisher. Ja? Du verlässt es vielleicht traumatisiert, weil das Gameplay irgendwie nicht gut war damals in Double Agent oder so, aber nicht, weil es da eine Folterszene gab. Also welche Möglichkeiten hast du denn, das noch weiter zu kommentieren und irgendwie Konsequenzen deutlich zu machen von dem, was du da eigentlich getan hast, als einfach nur eine Folterszene darzustellen? Da fehlt mir halt dann irgendwie. Das ist auch der Punkt, wo ich dann sage, diese Art von Gewaltdarstellung ist mir zu plump. Einfach. Alles, was Fantasy-Gewalt ist, alles, was überzeichnet ist, wie in den allermeisten Spielen es einfach der Fall ist, vollkommen okay. Aber wenn ihr so versucht, realistischere Gewaltdarstellungen in so realistischere, authentischere Settings reinzubauen, dann unterfüttert sie auch ein bisschen mit irgendwas.
Bin ich ganz bei dir, absolut. Ja.
Genau, weil sonst spiele ich halt einfach Strafe, was vielleicht noch ein Thema wäre, kennen vielleicht nicht viele. Das ist so ein Gore-Shooter, bisschen oldschool, sieht aus wie so das erste Quake. Und da hatten wir auch mal den Entwickler zu Gast, beziehungsweise Fritz hatte den Entwickler zu Gast in einer Folge von GameStar TV. Und der hat da auch noch mal ganz spannende Sachen gesagt über Gewalt, weil das Spiel halt auch Monster platzen lässt, also in Blut, und dass sich dann die Wände einfärben und die Leichen zerspratzen und halt sehr viel Splatter auch drin. Sieht nicht sonderlich realistisch aus, aber hat eine sehr, sehr intensive Gewaltdarstellung. Der hat auch gesagt, bedenkt bitte Folgendes, Gewalt ist auch gut fürs Gameplay, weil früher in Shootern war es so, dass man ein Gebiet, dass man alle Gegner im Gebiet erledigt hat, man hat sie gesäubert sozusagen, und dann sind aber die Leichen und das Blut verschwunden, weil damalige Systeme nicht genug Rechenpower hatten, um alles zu speichern. Und aufzubewahren, und dann die Performance halt in den Keller gegangen wäre, wenn das ganze Blut und die Leichen noch da gewesen wäre. Und das nimmt dir als Spieler aber die Orientierung, weil du nicht mehr weißt, ob du dort schon warst und nicht siehst, welchen Einfluss und Eindruck du in der Welt hinterlassen hast. Also du läufst einfach dann durch leere Gänge. Ja, das fand ich auch noch mal eine ganz spannende Perspektive.
Das ist super spannend, weil da muss ich sofort an Hotline Miami denken, wo du ja, das ja auch überbrutal ist, halt ein 2D-Top-Down-Stil hat, aber diese Gewalt auch sehr bewusst einsetzt und du am Ende des Levels ja wieder zurückgehst zu deinem Van, wo du angefangen hast, und du gehst halt durch diese Flure, wo dann überall die Leichen liegen und diese riesigen Blutlachen, und das ist halt, das, und dabei hast du halt nur, ich glaube, nicht mal mehr Musik, ja genau, das ist ja der Kniff dabei. Hotline Miami hat ja einen fantastischen Soundtrack, der dich so richtig pusht, durch diese, ja, wie Puzzles aufgebauten Level dich zu schnetzeln, und dann gehst du halt zurück und gibt keine Musik mehr und du läufst nur an diesen Leichen. Und da könnte man jetzt philosophieren, ja, vielleicht ist das auch ein Statement vom Entwickler, dass man sich da ein bisschen schauen soll, was man da angerichtet hat. Ja, das wäre mir jetzt schon würde mir ein bisschen zu weit gehen. Ich weiß nicht, ob das die Intention war, aber auf jeden Fall gibt's dir in dem Sinne dann wieder ein Gefühl von, oh wow, guck mal, was ich geschafft habe. Ja, so ganz so bizarr, wie es klingt, ne? Du siehst alle die Herausforderungen, die du bewältigt hast, ja, in diesem Gang dann.
Ja, und dass es auch Menschen sind, gegen die du kämpfst, ist auch nochmal ein anderer Effekt, finde ich, wenn wir über Gewalt sprechen, als wenn es jetzt irgendwie Bären wären oder so. Also Tiere oder Monster oder Aliens oder wie auch immer.
Lass die Bären das hatte in
damals
Ruhe.
Das ist ja das Absurde, dass du bei Far Cry und ich auch und mein alter Kollege Felix Schütz von PC Games war auch immer da hat immer gesagt, es ist super dumm, warum ein Far Cry dich die Tiere so brutal abschnetzeln lässt. Und das findet er, und ich finde es auch, unglaublich dumm und unnötig. Aber andererseits haben wir beide kein Problem in Doom, selbst wenn das Menschen wären, ja, das wäre auch kein Problem, ja, aber dieser Unterschied, ja, von Tier zu Mensch ist irgendwie auch für mich selbst perplex.
Irgendwie. Nee, ich für meinen Teil habe mir das schon lange selbst erklärt, weil auch wenn du natürlich, wenn der Tiger angreift oder sowas, dann macht er das aus einem Instinkt folgend, wenn er nicht gerade irgendwie von so einem Voodoo-Priester in Far Cry 4 im Hintergrund gesteuert wird, aber wenn ein Tier in einem Spiel angreift, dann macht es das aus einem Instinkt heraus, dann macht es das aus einer KI heraus. Aber du weißt, du projizierst ja das echte Leben auf das Spiel dann auch in diesem Moment. Und Tiere greifen ja im Regelfall nicht einfach so an, weil sie Bock haben anzugreifen. Ja, das ist ja ein nicht kognitiver Vorgang bei denen, angreifen oder nicht, oder jetzt erstmal aufs Sofa gehen und ein bisschen Fernsehen gucken. Das machen die ja nicht. Das steckt in denen drin. Das ist entweder ein Verteidigungsmechanismus oder ein Überlebensmechanismus in irgendeiner Form. Und Tiere sind im Gegensatz zu einem Menschen immer Wesen, die nicht über das reflektieren können, was gerade passiert. Ja, also wenn du einem Menschen ins Bein schießt, dann, oder ihn auseinandernimmst, nee, Quatsch. Aber Tiere sind im Vergleich zu Menschen, natürlich sind auch Menschen Opfer in Gewaltsituationen, aber die können über ihre Situation reflektieren. Tiere sind per se immer Opfer, ja, ob sie nun angreifen oder nicht. Wenn ein Bär erschossen wird, dann ist er das Opfer einer Gewalttat eines Menschen. Und wenn ein Bär einen Menschen angreift, dann hat der Bär das aus gelerntem Verhalten. Also du bist in sein Territorium eingedrungen, er muss vielleicht irgendwie seine Jungen verteidigen, vielleicht hat er auch einfach nur Hunger und so weiter und so fort. Aber Tiere können ja nie darüber reflektieren, was ihnen gerade passiert oder passiert ist, weil sie dann meistens auch schon tot sind. Deswegen ist es halt, und Tiere sind halt auch irgendwie niedlich. Das kommt ja auch noch hinzu, ja? Ich meine, wenn du so einen Honey Badger in Far Cry 4 oder 5 auch hast und 5?
Hallo?
Keine Ahnung.
Der ist das Böse. Der Honey Badger in Far Cry.
Aber sie sind
der
so
handelt
süß.
Nicht instinktbasiert. Das ist das Böse.
Aber sie sind so süß, Misha. Wenn er Stimmt. sich dann so in deinen Unterarm verbissen hat und du schüttelst so ein bisschen. Also, man möchte ihn erschießen und gleichzeitig knuddeln. Also,
ja, aber das Absurde ist ja, dass du 5 von ihnen umbringen musst, damit du dir ein größeres Portemonnaie schneiden kannst.
Ja, ja.
Das ist ja das, was ich dann auch kritisiere. Also diese casual Gewalt gegen Tiere, einfach weil das ein cooler, ist ja einfach nur ein Wert, ja, den die Entwickler sich gedacht haben, okay, wie können wir das Crafting machen? Ach, bring einfach Tiere um, ja, und am besten noch in Far Cry 3 oder 4 auch irgendwelche Tiere, die total selten sind, ja, so Commodore-Warane. Warane, ja, ja. Wo ich denke, hallo, warum die soll die schützen und nicht jetzt alle.
Hast umbringen? Du mal gesehen, was Commodore-Warane mit Aas veranstalten und wie die Antilopen töten? Das sind die Monster.
Ist wie Drachenjagd, nur kleiner. Ja. 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 Spannender Punkt auch, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass was zweibeinig ist in Spielen. Deswegen ist ja auch Doom. Doom könnte ja sagen, okay, die Dämonen, die wir hier haben, sind alle irgendwie unförmige Blobs mit Hörnern. Mhm. Gibt's ja auch. Ja, also es sind ja ein paar auch unförmige Blobs mit Hörnern. Aber es gibt halt auch die Imps und viele andere, die halt zweibeinig menschenähnlich sind. Und es macht auch, das hat auch der Strafe-Entwickler damals im Interview gesagt, es macht auch grundsätzlich mehr Spaß, in Shootern auf menschenähnliche Gegner zu schießen. Voll. Und er wisst aber selber nicht genau, woran es liegt. Und ich glaube, es ist ein bisschen derselbe Effekt, den wir schon mal vor Urzeiten diskutiert haben, in der Podcast-Folge über die Jagd, also über das Jagen.
Ah, mit Alex damals.
Nämlich, richtig, da war du und Alex haben da mitgemacht, genau, ja, glaube ich, oder?
Genau.
Und da geht es ja auch darum, der Mensch ist einfach, soweit wir es zumindest wissen, der ultimative Jäger und der ultimative Gegner, weil es einfach die intelligenteste Lebensform ist, die wir kennen. Außer vielleicht Delfinen, keine Ahnung.
Deswegen spiele ich am liebsten PvP.
So, eben. Und der Multiplayer ist dann die Krönung des Ganzen, wenn du ja wirklich gegen intelligente Menschen, die von anderen Menschen, also von also gegen echte Menschen spielst, die ihre Spielfiguren steuern. Aber deswegen ist auch wirklich dieser Kampf gegen menschenähnliche Gegner noch mal was anderes als nur gegen irgendwie Monster und Bestien, weil du halt scheinbar schon im Unterbewusstsein weißt, okay, menschenähnliche Gegner sind gefährlicher. Mhm. Das sind, also auch wenn natürlich die KI stulle dumm ist, ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die KI Doom irgendwie herausragend taktieren würde oder sowas, aber du hast halt automatisch dieses Gefühl, andere Menschen sind clever und also genauso clever wie ich. Und um mich gegen die durchzusetzen, brauche ich einfach die überlegenen Fähigkeiten. Und das wiederum macht es dann aber auch befriedigender, ja, wenn du dich durchgesetzt hast.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ein Aspekt vielleicht, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, um den auch mal anzuschneiden, ist Gewalt als Teil eines Settings und Blut auch als Teil eines Settings. Weil was mir da immer einfällt, ist Dragon Age. Also damals noch, das alte Dragon Age, das ja sehr viel auch mit Blutspritzern und so Blut, nicht Fontänen, aber so Blutfarben rot gearbeitet hat in Artworks.
Junge, da machst du aber jetzt ein Fass auf. Da könnte ich ja meine sinnlose Brutalitätsszene, die mich davon abgehalten hat, weiterhin Dragon Age zu spielen, erzählen.
Erzähl die gleich, ja, weil warum sie das gemacht haben, ist ja, dass Gewalt und Blut auch immer versinnbildlichen, dass es ein ernstes, erwachsenes und düsteres Setting ist, so wie Game of Thrones ja auch. Ja? Hey, es gibt Sex, hey, es gibt Gewalt, also ist das ernst und erwachsen und nicht Kindercartoon. Was ja auch ein bisschen das war, was manche Leute gestört hat bei Diablo 3, ja, weil es halt einfach so Comic-Grafik ähnlich, ich persönlich find's gar nicht, aber
ich auch nicht.
Kann man sagen, ne, dass es halt ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas sieht comic-mäßiger aus, dann hast du halt auch gleich das Gefühl, es ist nicht ernst zu nehmen, es ist nicht erwachsen genug für mich als erwachsener Mensch, der Spiele mag, und damit ist es auch für mich nicht das richtige Spiel. Und Dragon Age hat halt versucht, diese Erwachsenheit und Düsterheit zu versinnbildlichen durch seine Bluteffekte, aber es hat nicht funktioniert bei Petra.
Petra, hast du nicht sogar mal eine Kolumne darüber geschrieben? Oder hast du nicht damals sogar irgendwie mal schriftlich festgehalten, dass Dragon Age ja wegen der Darstellung irgendwie so sofort schrie, erwachsen? Aber bei mir war es tatsächlich eine sinnlose Gewaltszene, die mich davon abgehalten hat, Dragon Age Origins weiterzuspielen. Ich habe es mit Sicherheit schon mal an anderer Stelle mehrfach erzählt. Und zwar ist es relativ am Anfang. Man zieht ja dann los mit dieser Gang der Grey Warden Anwärter und muss dann diese Schlempempe besorgen, um die dann auf diesem Altar zu saufen. Und man trifft wie heißt sie mit M irgendwie am Ende des Weges, die Morgan. Immer die halbnackte, genau, die Morgan. Und unterhält sich dann nett mit der und dann geht man wieder zurück. Und in der Gang ist halt so ein netter, dicker Soldat. Und der nette, dicke Soldat redet mit dir. Er hat Familie und Frau, also er hat Frau und Kind zu Hause und so weiter und so fort. Will aber jetzt für die gute Sache kämpfen. Und du bondest so ein bisschen mit dem. Und wenn ich damals mein Gehirn eingeschaltet hätte, hätte ich gewusst, okay, das ist der Typ, der gleich sterben wird, um mir den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Weil das muss ja immer, das ist ja altes Star Trek-Thema, es muss immer irgendjemand sterben, damit man weiß, dass es wirklich jetzt ernst wird. Und das, was auf dem Spiel steht. Und wir kommen wieder zurück und der Obergrey Warden steht da und wartet so und sagt so, ja, hier jetzt mal alle Plörre saufen, dann auf den Altar legen und hier große Transformation. Und ihr wisst ja, ihr könnt dabei draufgehen. Ne? Und dann sagt der kleine, dicke Soldat so, hey, nee, wusste ich nicht. Meine ich mit, hab Frau und Kind. Ne? Also und ich so, ja, recht hat er. Also im Kopf, ich weiß gar nicht mehr, ob ich eine Dialogoption hatte. Und dann drückt ihn dieser Grey Warden an die Wand und nimmt so ein Messer in die Hand und sagt so, ja, nee, aber du wusstest, dass es keinen Weg zurück gibt, und bringt ihn um. Und ich stehe da und denk so, ey, das ist jetzt mal billiges Storytelling. das ist jetzt mal ganz, ganz schlechtes, billiges Storytelling, weil ich wusste es auch nicht, ja, dass es keinen Weg zurückgeht, gibt. Und die Grey Wardens, die angeblichen Helden der ganzen Geschichte, also die erstrebenswerte Position, die nehmen in Kauf, dass jetzt eine Frau und ein Kind ohne Vater dastehen. Die werden jetzt auf die Straße gehen und ihre Körper verkaufen müssen, um am Leben zu bleiben. Also ich habe mir wirklich die wildesten, schlimmen Geschichten ausgesucht. Und das einfach nur für diesen billigen Effekt, um mir als Spieler reinzudrücken, dass es jetzt aber echt ernst wird. Und es ist mir doch auch klar, dass ich überlebe, weil ich bin die Heldin in diesem Spiel. In dem Fall, ich hatte ein furchtbares Bratpfannengesicht, weil dieser blöde Editor halt überhaupt nicht funktioniert hat von diesem Dreckspiel. Das kam noch obendrauf. Das war eigentlich die eigentliche Gewalt an diesem Spiel, dass ich aussah wie ein Bratpfannengesicht. Aber diese Szene hat mich so gekekst und die hat mich so sauer gemacht auf dieses Spiel, dass ich, nachdem ich dann den Turm abgearbeitet hatte, keinen Bock mehr habe und aufgehört habe.
So geht's mir aber mit der ganzen Gewalt, sag ich mal, oder dem Bluteffekt in Dragon Age Origins. Das ist echt, das wirkt wie so eine von oben verordnete Marketingmaßnahme von Leuten, die denken, dass Jugendliche das Spiel besser finden, wenn es düster ist.
Und wenn halt nackte Frauen auftauchen. Ganz
ja,
wichtig.
Das sowieso, natürlich. Ja. Also ich mag vieles an Dragon Age Origins, aber das ist echt das am wenigsten, was daran Schuld hat, sage ich mal, dass ich es mag. Vor allem, weil diese Bluteffekte waren ja auch total übertrieben und vor allem noch in Dialogen zu sehen, dass dann noch die Leute mit blutverschmiertem Gesicht, ach, du hast so schöne Augen. Ja, danke, ich habe gerade 3 Oger abgeschlachtet. Sieht man mir gar nicht an, was?
Ist gut für die Haut.
Ja, und wirkte echt so, und das war ja auch in der Marketingkampagne dann auch mit diesen Artworks, wo dann auch Blutrot und Weiß und so. Da hast du schon gemerkt, okay, da hat sich irgendein gedacht, wir haben hier einen Zielgruppen-Fokustest und mit mehr Blut ist das eine 25% höhere Chance, dass dumme Leute das kaufen, also machen wir das jetzt. Das fand ich einfach nur lächerlich als jemand, der halt nicht mehr 12 ist.
Das ging mir nie so. Ich bin bis heute 12. Nee, Quatsch, aber bei Dragon Age, das war tatsächlich nichts, was mich je gestört hätte bei dem Spiel. Es ist aber auch schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Vielleicht bin ich auch einfach abgestumpft. Glaubt ihr, man stumpft ab gegenüber virtueller Gewalt? Also nicht dank virtueller Gewalt gegenüber realer Gewalt, weil ich glaube, alle geistig gesunden Menschen können diese Unterscheidung immer noch machen. Aber dass wir, was Gewalt in Spielen angeht, auch so in diesem, hey, noch mehr, noch mehr, noch mehr, in dieser Eskalation gefangen sind, um noch da was spüren zu können? Oder ist jeder zermatschte Gott in God of War wieder neu toll?
Die zermatschten Götter in God of War sind ja meistens dann die Endbosse. Insofern ist es das ist ja wieder immer was Besonderes. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, was am Anfang in Doom Eternal irgendwie cool und fetzig guck mal, habe ich ihm jetzt den Kopf abgerissen und ihm den eigenen Kopf in den Hals reingerammt oder so. Oder die Augen rausgepopelt und weiß ich nicht, rektal eingeführt. das ist am Anfang, ist es natürlich noch so, wow, wow. Und hinten raus verlieren aber diese Finisher auch und diese Nahkampfdinger in all ihrer Brutalität verlieren natürlich dann die Wirkung. Innerhalb eines Spiels stumpfst du mit Sicherheit ab. Ich glaube aber auch, dass du auch über die Spiele hinweg immer mal wieder so ein bisschen, so ein Müh abstumpfst. Lustigerweise am meisten bei Spielen, die versuchen, irgendwie so einen Realismusanstrich zu haben. Je fantastischer die Gewalt ist, desto weniger habe ich das Gefühl, dass ich abstumpfe. Also wenn jetzt dem nächsten Doom, Eternal rauskommt und dann gibt's wieder coole Finisher, dann finde ich die am Anfang wieder cool. Also das ist dann, da stört's mich nicht. Ich finde, aber das ist weniger so ein emotionales Abstumpfen bei mir, sondern eher so ein, kommt, Leute, müsst ihr noch einen draufsetzen. Also, das ist mir so ein gelangweiltes Abstumpfen, weil ich genau das, was Peter gerade gesagt hat, nämlich, ich verstehe diese Platzierung dieser Gewalt an dieser Stelle als schlichte, dumme Marketing, als schlichtes, dummes Marketinginstrument, das mich im Spiel selber kein bisschen weiterbringt, dass mir auch im Spiel, also es gibt keine Gameplay-Daseinsberechtigung zum Beispiel für diese dumme Röntgenkamera in Sniper Elite. Es gibt keine Daseinsberechtigung dafür, außer so ein ganz blödes ja, guck mal, wir haben hier so eine Kamera und wir zeigen, wie die Kugel in den Kopf eindringt. Und die 13-Jährigen schreien alle, yay! Und die Erwachsenen sagen so, what for?
Also da, ich stimme allem zu, was du sagst, außer bei der Kamera. Nicht, dass ich sie bräuchte für irgendwas, diese Röntgenkamera. Aber sie kann halt auch nur noch ein weiterer und befriedigender Ausdruck deiner Kompetenz im Spiel sein, wenn du halt sagen kannst, okay, das war jetzt ein richtig guter Treffer.
Aber dafür kommt sie zu häufig.
Ja gut, okay, da, klar, wenn sie es, das ist aber, ja, stimmt, wenn sie es dann abnutzt, ne, ist genau richtig, dann ist es, dann bedeutet es ja auch nichts. Genau. Es ist wie wenn dir jedes Mal jemand 50 Euro in die Hand drückt, wenn du einatmest. Ja. Hey, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Ja, okay.
Ja, das ist ja aber
Top-Job.
Das ist dieses Abstumpfen, denke ich, dass du auch, wo du gesagt hast, ob wir da abstumpfen, das ist einfach diese Gier nach Neuem, ja. Der Mensch giert ja nach neuen Erfahrungen. Und wenn dann das erstmal befriedigt ist, dann die nächste neue Erfahrung. Und dann ist die, auch wenn die andere jetzt nochmal genauso ist, dann ist es schon wieder nur noch 80% befriedigend, ja. Das ist einfach auch, ja, Teil unserer Psyche, wie wir einfach funktionieren. Deswegen, ich stumpfe ja auch ab, wenn ich 20 Open-World-Spiele spiele, die alle ungefähr gleich sind, dann bin ich beim 20. auch wenn es noch so gut ist, grundsätzlich, aber wenn es halt trotzdem dieselben Sachen macht wie die anderen 19, sage ich dann auch so, ja, das gibt mir jetzt nicht mehr genau das gleiche Gefühl wie beim ersten Mal. Und so ist es mit Gewalt ja genauso, mit diesen Gewaltdarstellungen, die sind halt spannend, wenn du dieses erste Mal siehst. Ja, wenn du das erste Mal siehst, wie du dem Gott den Kopf abreißt, dann denkst du dir auch so, wow, das hat sich einer ausgedacht, das war früher gar nicht möglich. Das ist ja auch ein
Gewalt. Dieses ist immer, Kopf abreißen, weil
ja, Gewalt ist immer,
gar ist nicht immer, möglich.
Ist immer ein technische, ich finde, ist immer mit Technik verbunden.
Ja, natürlich, klar.
Mit Doom angefangen. Bis ja, Doom heute, also oder Last of Us 2, ja, oder was das auch so technisch perfekt zeigt, wie man Hunde abschießen kann, ja, dankeschön.
Ja.
Aber es ist dann halt aufregend, weil du es halt noch nie gesehen hast und weil du nicht dachtest, dass es möglich ist. Und ich denke auch, dass natürlich dadurch, dass wir Gewalt so viel ausgesetzt sind, also der Gewaltdarstellung, oh Gott sei Dank, nicht der Gewalt ausgesetzt sind, wir sind ja Gott sei Dank keine Flüchtlinge aus Syrien oder so, dass du natürlich ein Gewöhnungseffekt eintritt und du dann eben beim nächsten Mal sagst, ja, das habe ich schon mal gesehen. Das ist ja nur das, was ich schon kenne. Aber immer natürlich bezogen auf Spiele, auf und wegen mir auf Filme und so weiter, nicht natürlich in der echten Welt, wäre es natürlich was ganz anderes, wenn mir jetzt einer ein Bein abhackt, bin ich erstmal natürlich total au. Und wenn dann wenn mir dann nächstes Jahr einer das zweite Bein abhangt, dann sage ich nicht so, naja, hab ja schon das erste verloren. Nein, dann bin ich, oh mein Gott. Also ihr versteht, was ich meine.
Ja, klar. Ich finde aber auch, das kommt noch on top. Zum einen natürlich haben wir so ein schon mal gesehen und schon wieder X-Ray-Kamera in irgendeinem Sniper-Spiel, toll, und Gedärme glänzen jetzt noch ein bisschen nasser, wenn die Kugel eindringt als vorher. Und der Schädel splittert noch an drei Stellen mehr. Das ist das eine, aber das andere finde ich, und das ist, glaube ich, wichtig, in welchem Kontext die Gewalt stattfindet. Und zwar, mir fiel gerade zum Beispiel Event Horizon ein. Ja, Event Horizon ist ein Film, den ich jetzt schon, weiß nicht wie oft, geschaut habe. Eine Perle der Science Fiction, möchte ich sagen. Insbesondere wegen der Szenen, von denen ich jetzt, ihr wisst, was ich meine, genau.
Ja.
Aber die wirken halt auch nur deswegen so, weil dieser Film im Vorfeld eben diese Stimmung dahingehend aufgebaut hat. Ja, wenn die in einem ganz anderen Kontext so dargestellt werden würden, dann wäre der Impact in dem Moment nicht so groß. Und ich schaue gerade zum Beispiel auch noch parallel dazu, ich schaue gerade mit meinem Freund zum ersten Mal, der kennt es nicht, was für ein, ich weiß nicht, wieso sind wir zusammen? Firefly.
Oh mein Gott. Was ist da los?
Ja, ich habe keine Ahnung. Und jetzt war gerade diese Folge, das ist Folge 3, wenn mich nicht alles täuscht, wo die Crew von der Firefly auf dieses Schiff geht, wo vorher die Reaver waren. Mhm. Ja, und das ist ja auch, das hat einen ähnlichen Vibe wie dieses Event Horizon Ding. Und wenn du Gewalt, wie sie auf zum Beispiel in Event Horizon stattfindet oder eben auch in Firefly, in dieser dritten Episode und auch später noch im Film und so weiter und so fort, wenn du das in so einen Kontext packst, der dir so fremd ist, der so ganz weit weg ist von deiner normalen Realität, der auch diese Gewalt in so ein Mysterium packt, warum findet die statt und wieso ist die so gewalttätig, diese Gewalt, möchte ich sagen, dann ist Gewalt, glaube ich, wird die nie alt. Du musst halt die richtigen Töne drumherum treffen.
Ja, das darauf fußen ja Horrorspiele, logischerweise, so wie in Resident Evil 7, wo du in dieses Haus kommst und da passieren sehr gewaltsame Dinge, noch viel schlimmere Dinge in Virtual Reality, um Gottes, ich kann es nicht spielen.
Nee, das geht auch nicht.
Aber ja, klar, also dieser Schockeffekt, so du der Gewalt ausgesetzt bist, ja, auch natürlich dieses Wehrlose, was du hast in solchen Fällen, was ja auch ein bisschen dieses Firefly-Gefühl ist, wenn sie da, also im Film erleben sie ja auch mit, was Reaver anstellen können. Das ist natürlich ein sehr starkes, sehr eindrucksvolles Element in einem Spiel. Ja, so etwas ausgesetzt zu sein. Genau. Das finde ich auch. Sowas nutzt sich auch nicht ab. Es sei denn, das Spiel macht es auch selbst wenn das Spiel die ganze Zeit macht. Was für mich halt noch diesen Abstumpfungseffekt auch innerhalb eines Spiels abschwächen kann, ist einfach ganz simpel die Wahl zu haben, ob ich Gewalt ausübe oder nicht. So wie halt beispielsweise in einem Deus Ex oder Cyberpunk. In einem Cyberpunk kann ich ja auch Leuten die Köpfe abhauen oder die Arme und die Beine, wenn ich mit dem Katana rumschnetzel. Aber ich kann mich halt genauso entscheiden, zu schleichen. Und wenn ihr den GameStar-Podcast schon öfter gehört habt, dann wisst ihr, ich bin halt der totale Stealth-Gamer, weil Schleichen für mich noch unfassbar viel spannender ist als Kämpfen. Insbesondere auf den hohen Schwierigkeitsgraden, weil wenn du entdeckt wirst, ist es einfach vorbei. Also musst du noch viel aufmerksamer sein, viel mehr auf deine Umgebung achten. Und wenn es dann aber mal einen Kampf gibt und ich hau halt jemandem dann, wenn ich einen Katana benutze, den Kopf ab, dann habe ich halt wieder diesen Ho-Ho-Ho-Effekt, also nicht der Weihnachtsmann-Effekt, sondern der, den Petra vorhin angesprochen hat, und sage halt, bekomm dieses verlegene Lachen, ja, wenn sowas passiert. Weil es halt einfach wieder so ein überzeichneter Effekt ist.
Das ist so ein, so ein Sicherheitsmechanismus, glaube ich, deines Körpers. Ja. So ein Übersprungseffekt. Diese Anspannung muss irgendwie raus aus diesem Moment, weil du sowas erlebt hast. Und der äußert sich, weil du ja nicht in direkter Gefahr bist, sondern weil du ja weißt, du bist in einer relativ gechillten Situation, nämlich auf deinem Sofa oder vor deinem Rechner, entlädt sich das auf diese Art und Weise dann.
Ja, genau. Und die Entladung wirkt halt auch noch länger, in dem Fall erleichternd, befriedigend, was auch immer, weil ich sie halt nicht ständig habe, weil ich selbst entscheide, nicht ständig Gewalt anzuwenden. Kann auch jeder anders sehen, ne? Also das ist nur ganz mein ganz persönliches Spielverhalten. Mein ganz persönliches Podcast-Verhalten sagt mir, wir sind schon deutlich über der Zeit und müssen Schluss machen, weil sonst tut mir Manu unser Cutter Gewalt an, weil er wieder so lange in
der
Folge
Deswegen sitzt. Heißt der Cutter.
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja, der Cutter. Der neue Horrorfilm auf Sat.1. Der Cutter.
Sat.1 Eventfilm.
Ja, gibt's das noch?
Weiß ich nicht.
Naja, schaut Sat.1 oder jeden anderen Fernsehsender eurer Wahl und schaut nach, ob es Eventfilme noch gibt. Mit angesagt von Thomas Gottschalk und wer war es damals?
Weiß ich nicht.
Der einen Schauspielerin. Egal. Ich würde sagen, das war ein GameStar-Podcast über Gewalt und auch die Faszination, die Gewalt haben kann. Wann wir persönlich sagen, es ist passend, wann wir persönlich auch mal sagen, es ist zu viel oder unpassend für uns. Vielen lieben Dank, Petra. Vielen lieben Dank, Peter. Petra und Peter. Das muss er öfter machen. Das ist ja quasi, es fällt mir jetzt erst auf, wie gut das passt.
Was? Jetzt erst?
Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich denke über sowas nicht nach. Vorher? Ich bin wie ein Roboter. Ja, wir fallen jetzt erst eure Namen auf, nachdem wir jahrelang schon zusammenarbeiten.
Unfassbar.
manchmal ist die Leitung auch etwas, bei mir etwas länger. Genau, dann vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und schaltet auch wieder ein bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Ciao.
müssen das toppen, wir müssen das toppen, wir müssen das toppen, wir müssen das toppen.